Gut. Das, was ich jetzt sage, ist nicht streng theologisch, sondern das hängt schon zusammen mit meiner Arbeit als Religionslehrer, wo ich versuchen muss, für mich Theologie runterzubrechen, auch auf die Sprache für die Jugendlichen. Den Glauben bekennen. Aber wie? Wir kennen die Glaubensbekenntnisse der Frühkirche, das apostolische Glaubensbekenntnis, das Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, Zeugnisse aus einer bestimmten Epoche, aus den ersten 4 Jahrhunderten, die alle eine Bedeutung haben. Ich sage jetzt mal ganz wesentlich theologisch gesehen, die Betonung der Dreieinigkeit, der Stellenwert Christi, Jesu, ist wichtig. Der Fischersepp hat angerufen. Also, der Stellenwert Jesu im Glauben oder von Maria, das Verhältnis der Gottheiten zueinander, das war wichtig. Aber mit einem Glaubensbekenntnis, mit einem Niceno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, der hat auch seine Mängel, drückt meinen Glauben im 21. Jahrhundert nicht aus, reicht nicht. Es ist theologisch geprägt, aber nicht lebenspraktisch, lebensrelevant. Deshalb meine Frage am Anfang mit diesem Bierfitzel: Was glaubst du? Was ist dein Glaube? Und die zweite Frage dazu: Wie beeinflusst dein Glaube dein Leben? Wie zeigt sie das? Wie verändert der Glaube dein Leben? Wo ist die Lebensrelevanz? Wo ist der Impuls? Wo wird es sichtbar, lebendig? Und das ist mir so wichtig. Ja. Deshalb ein paar so Eckdaten vom Glauben, glaube ich, die uns wichtig sind. Die Bibel als heilige Schrift. Für mich faszinierend. Ein Meilenstein der Menschheit, sage ich ganz ehrlich. Ein Lebenswissen von 1000 Jahren. Und in dieser heiligen Schrift ist ein Plan von der Welt, wird da beschrieben, und welchen Wert, welchen positiven Charakter die Welt hat und auch dazu noch eine Anleitung, wie wir sie friedlich gestalten sollten. Mit Auftragen, mit Regeln, mit Geboten, mit Tipps, so als würde uns der liebe Gott beknien, wie wir diesen Garten, unsere Erde gestalten sollen. Ganz wesentlich in der Bibel drin, und deshalb ist es für mich das Buch der Bücher, weil das Ethos der Liebe so deutlich genannt wird. Liebe in vielfältigsten, ja undenkbaren Formen. Die Selbstliebe, die Gottesliebe, die Liebe zum Nächsten, ja sogar die Feindesliebe wird genannt und in Betracht gezogen. Oder auch, was jetzt in unserem Zusammenhang mit Migration wichtig ist, die Fremdenliebe, die Liebe zum Fremden, zum Anderen. Kein anderes Buch der Welt bringt das so auf den Punkt. Faszinierend. Dazu kommt das Menschenbild, das in der Bibel uns vor Augen gehalten wird. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Von Anfang an geliebt und trägt eine unverlierbare Würde in sich. Egal, unabhängig von Religion, von Hautfarbe, Herkunft, ein wunderbares Menschenbild. Aber auch ein realistisches Menschenbild. Das ist nicht nur positiv. Also es wird auch schon genannt, dass der Mensch sündhaft ist. Dass er irre Wege geht, dass er zum Bösen neigt, dass er scheitert im Leben und auch die Kontingenz, die der Mensch ausgeliefert ist, Krankheit, Tod, Leid, schuldig werden, ein Menschenbild, das umfassend ist und mit dem man heute im 21. Jahrhundert, glaube ich, das uns heute noch irrsinnig bereichert. Unverzichtbar. Die Bibel hat eine Vision von einer besseren Welt. Jesus hat uns das vorangestellt mit diesem Bild vom Reich Gottes. Vielleicht kriegst du es mit, gerade in der heutigen Zeit. In welcher Welt leben wir? So viel in Umbruch, in Aufruhr. Manchmal weiß man gar nicht mehr, wenn man die Nachrichten verfolgt, wo stehen wir denn eigentlich? Gibt es denn eine Hoffnung für die Welt? Und dann gibt es in diesem Buch der Bücher diese Vision vom Reich Gottes. Für mich ist die Bibel ein Fundament, aber ohne Fundamentalismus. Fundamentalismus kennen wir von verschiedensten Seiten her. Die machen das Leben schwer, auch für uns Christen. Also was wir erleben in Amerika zum Beispiel, die neue Führung in der USA, die bezeichnen sich alle gerne als Christen. Und man sagt so, wenn man das theologisch, politisch betrachtet, ist es ein christlicher Nationalismus, der da betrieben wird, ob das ein Trump ist oder ein G.D. Vance oder Rubio und Hexet, wie es alle heißen. Ich würde eher sagen, es ist ein pseudo-christlicher Nationalismus. Das wäre ein eigener abendfüllender Bereich, wenn man mal anschaut, woher die eigentlich kommen, wie sie argumentieren, wie sie das Christentum instrumentalisieren für ihr Machtwerk. Aber die Bibel ist ein Fundament. Und man muss lernen, mit der Bibel, würde ich sagen, auch richtig umzugehen. Deshalb ist es wichtig, wie man die Bibel auslegt. Wie gehe ich denn mit der Bibel um? Ja? Ich sage es immer wieder, auch zu meinen Schülern. Wer die Bibel liebt, der wird sie relativieren. Der wird sie relativieren. Es gibt in der Bibel auch Stellen drin, die den Menschenrechten widersprechen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und es sind Viren drin. Kultur- und zeitbedingte, kulturhistorische Viren. Und ich muss also eine Art Virenscanner drüber laufen lassen, finde ich, damit einfach die Dinge, die nicht mehr ins 21. Jahrhundert passen und die den Menschenrechten widersprechen, dass die rausgefiltert werden. Man muss die Bibel relativieren. Ich vergleiche das mit einer Partnerschaft. Wenn ich eine Partnerin, einen Partner habe oder Kinder und ich meine Kinder verabsolutiere, dann ist es eine immense Last. Wenn ich sie aber relativieren kann, dann und auch merke, es sind, keiner ist perfekt und auch meine Kinder müssen nicht perfekt sein, meine Frau muss nicht perfekt sein und auch ich bin nicht perfekt. Und das anzuerkennen, glaube ich, dient mehr der Liebe als das andere, wenn man es verabsolutiert. Und eins finde ich schon auch, und das ist im Hinblick auf das sozialethische Thema Migration, man muss sich schon bewusst sein, dass die Bibel vorwiegend eine individualethische Ausrichtung hat. Es geht um mich, was die Bibel mit mir macht. Ich kann kein Sozialprogramm 1:1 aus der Bibel ableiten. Es geht nicht. Es geht nur über den einzelnen Menschen und über dieses Bierfitzel, das wir ausgeteilt haben. Was macht das mit mir? Wie bewegt mich das? Welche Impulse bekomme ich aus der Bibel für mein Leben? Und über diesen Weg, muss man sagen, hat die Bibel das Weltgeschehen so faszinierend gestaltet. Ich werde darauf später noch zurückkommen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist im Glauben die Nachfolge Christi. Jesus als zentraler Impulsgeber, als der Auferstandene, der heute noch lebendig ist mit seinem Geist, der unkonventionell, würde ich sagen, die Regeln der irdischen Welt durchbrochen hat. Mensch gewordene Liebe Gottes, sichtbar, greifbar, bewegend, befreiend. Und ihm nachzufolgen ist ein wesentlicher Punkt. Zentrale Bibelstelle, die mir da immer vor Augen ist, ist, ihr kennt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Auch darüber könnte man lang sprechen. Aber auch hier gezielt im Hinblick auf Thema Migration, da steckt viel Nachfolge Christi drin in dem Bild. Ja. Wer hilft den in Not geratenen Menschen? Zwei gehen vorbei, ein Priester, ein Levit. Die gehen, erfüllen ihre Pflicht. Beide müssen zum Tempeldienst. Wenn sie mit Blut in Berührung kommen, werden sie unrein. Aber wer hilft? Und Jesus nimmt dann, und das war das Ungeheuerliche an dieser Geschichte, er nimmt dann einen Ungläubigen her, der Samariter. Samariter war der Abschaum bei den Juden. Ein Ungläubiger schlechthin. Und den stellt uns Jesus als Beispiel hin. Herrlich. Wunderbar. Aber auch herausfordernd, weil die Bibel immer Provokation ist. Und da ist die Frage, wo stehe ich? Was macht mein Glaube mit mir? Wo bin ich, wenn ich Not sehe und ich sage, ich müsste was tun? Ja, barmherziger Samariter. Ich habe bewusst dieses Bild auch gewählt, das sage ich auch so nebenbei, weil wir meinen immer Migration oder ist hauptsächlich ein Thema bei uns in Deutschland und wir nehmen ja so viele Flüchtlinge auf. Die meisten Flüchtlinge werden von Ländern in der zweiten, dritten Welt, vierten Welt aufgenommen. Ja, was da an Flüchtlingsarbeit geleistet wird und an Heimat geboten wird, ist ja unglaublich. Die Vision vom Reich Gottes, habe ich schon erwähnt, das ist Teil unseres Glaubens. Das Senfkorn, das Gleichnis vom Senfkorn. Ich sage zu meinen Schülern immer, siehst du den Baum? Siehst du ihn dort in der Ecke? Siehst du den Baum? Und das ist für mich das Gleichnis vom Senfkorn. Ich sehe ihn noch nicht. Es ist noch nicht da, dieses Reich Gottes. Aber der Samen, den wir alle legen sollen, winzig klein, unser winzig kleiner Beitrag, mickrig wie ein Senfkorn, darin steckt der Kern und das Fundament für einen neuen Baum, für das Reich Gottes. Lasst euch nicht entmutigen. Ja, so winzig auch dein Beitrag ist für diese Welt, so unscheinbar, so unbedeutend der ausschauen mag, es kann so Großes draus werden. Ich finde es so beruhigend. Aber auch realistisch genug, dass man sagt, nein, wir haben dieses Reich Gottes, ist noch nicht perfekt. Wir alle sind Seemänner, die diesen Beitrag in die Welt hinausstreuen. Es ist noch nicht perfekt. Da kommt noch vieles mit dazu. Jetzt kommen wir zu meinem Glaubenszeugnis, Glaubensbekenntnis, Bierfitzel. Ja. Ich muss meinen Glauben auf ein Bierfitzel draufbringen, finde ich. Bei mir schaut es so aus. Das ist mein Glaube. Ja. Es ist ein Kreuz. Es ist die Liebe und es sind vier Dimensionen, nämlich Gott, ich, meine Mitmenschen und die Schöpfung. Ich würde so sagen, ein Christ ist ein Mensch, der danach strebt, sein Leben vom Standpunkt der Liebe aus zu deuten und zu gestalten. Das ist ein Definitionsversuch von mir. Meine Schüler fragen mich, was ist denn ein Christ? Was zeichnet einen Christen aus? Woran erkenne ich ihn? Denn würde ich das so ungefähr formulieren, vom Standpunkt der Liebe aus. Und wenn ich den Johannesbrief hernehme und sage, okay, überall wo Gott vorkommt, Gott ist die Liebe. Ich kann statt Liebe immer auch Gott einsetzen. Und wo Gott vorkommt, muss ich auch Liebe einsetzen können. Könnte auch so von Standpunkt Gottes aus gesehen, mein Leben zu deuten. Was heißt Lebensdeutung? Die Frage ist, wo komme ich her? Was ist der Mensch? Ist der Mensch ein Zufallsprodukt der Evolution? Eine Laune der Natur? Den gleichen Wert wie jedes andere Lebewesen? Oder ist der Mensch, und das sage ich meinen Schülern immer wieder, ein Geschenk des Himmels? Von Anfang an von Gott geliebt. So deute ich mein Leben. Wer würde denn da tauschen und eine naturwissenschaftliche Erklärung hernehmen? Ja? Naturwissenschaftlich gesehen ist der Mensch ein Lebewesen, ein Säugetier wie jetzt andere auch. Da brauche ich die Religion. Da brauche ich diesen Zuspruch Gottes. Für mich ist der Glaube, der christliche Glaube, habe ich einmal versucht, in so ein Schema zu bringen, dass ich nenne es das christliche Koordinatensystem. Ich gehe aus von Jesus in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Geschichte, in seiner ganzen Bedeutung, auch für die Heilsgeschichte. Wesentlich ist das Kreuz, stellvertretend. Ich kann das Kreuz als Zeichen der Endlichkeit, aber auch der Erlösung hernehmen. Ich kann aber dieses Kreuz auch als Koordinatensystem hernehmen. Ich nehme es jetzt einmal als Koordinatensystem. 4 Koordinaten sind wichtig. Gott ist wichtig, ich bin wichtig, meine Mitmenschen und die Schöpfung. Und weil Gott die Liebe ist, wird nichts ohne Liebe, na, macht das Leben als Christ ohne Liebe keinen Sinn. Biblische Grundlagen gibt es jede Menge dazu, Altes Testament, Neues Testament. Gerade ich habe vorhin die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Da kommt doch dieser Schriftgelehrte und sagt, was muss ich tun, um ein erfülltes Leben zu haben? Ja, ein Leben in Fülle. Und Jesus sagt, was steht in der Schrift? Ja, und dann kommt's, du sollst Gott lieben, aus ganzem Herzen, mit all deiner Seele, mit all deiner Kraft, mit Haut und Horn. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es sind schon diese 3 Dimensionen drin. Und ich sage immer, wir müssen im 21. Jahrhundert unbedingt die Schöpfung mitnehmen, die Natur. Die wird so explizit in der Bibel nicht genannt. Aber die ergibt sich automatisch aus dem ganzen Buch der Bibel heraus, nämlich, warum hat denn, dass Gott die Welt erschaffen hat, diese Liebe, die Liebe Gottes zur Schöpfung von Grund auf. Und deshalb würde ich sagen, das sind 4 Dimensionen. Welche Auswirkungen hat es in meinem Leben? Ich kann da vieles einsetzen. Ich überprüfe mein Leben. Mir ist wichtig, dass ich jemand bin, der die Liebe zu Gott pflegt, die Liebe zu mir selber. Das ist wichtig. Das merkt jeder. Jeder Mensch verändert sich. Manchmal können wir uns nicht annehmen, so wie wir sind. Wenn wir älter werden, wenn wir langsamer werden, wenn Krankheit kommt. Ja. Sich selber annehmen, so wie man ist. Sich lieben können. Dann die Liebe zu den Mitmenschen. Wie schaut's da aus? Und dann auch die Liebe zur Natur, zur Schöpfung, zu den Tieren. Ja. Liebe. Ich kann einsetzen Beziehung. Habe ich eine Beziehung zu Gott? Pflege ich die? Wie? Habe ich einen Bezug zu mir selber, zu meinen Bedürfnissen? Aber auch zu meinen Schattenseiten? Zu dem, was mich antreibt, was ich brauche? Habe ich einen Bezug zu meinen Mitmenschen? Bin ich ein beziehungsfähiger Mensch? Pflege ich das? Und 4. Punkt immer wieder auch, wie schaut's aus mit meinem Bezug zur Natur, zur Schöpfung? Pflege ich die? Achte ich die? Mir graut immer, ich sage immer, zuerst hat der Mensch den Bezug zur Natur verloren und dann den Bezug zu Gott. Was bleibt dann übrig? Ja. Nehme ich mir Zeit für Gott, für mich, für den anderen? Bin ich Anwalt Gottes, wenn es darum geht? Ja, sag jetzt mal, auch im Unterricht oder über den Unterricht hinaus, wenn Gott in Frage gestellt wird, wenn er eliminiert wird, wenn man ihn wegschweigen will oder einfach verniedlicht als irgendetwas Unbedeutendes, bin ich Anwalt für mich selber, für meine Bedürfnisse bin ich es, für die Bedürfnisse, für die Rechte von meinen Mitmenschen, und bin ich Anwalt für die Schöpfung, für die Rechte der Tiere, der Umwelt und der Natur. Dies wäre für mich ein Glaubensbild im 21. Jahrhundert, wo ich sagen kann, das wäre so ein persönliches Credo. Und deshalb habe ich das auch so hingeschrieben. Damit komme ich schon einmal gut zurecht. Und dann fällt mir auch die Beantwortung dieser Frage leicht, wie verändert mein Glaube mein Leben? Weil da viel drin ist. Und ich schaue immer, dass diese vier Dimensionen, dass die in einer Balance sind. Nicht nur in einer, sondern die vier Dimensionen sind wichtig. Ja, die Vorrangigkeit der Theopraxie, das Leben der Liebe Gottes. Es muss Fleisch und Blut werden. Es ist eine Inkarnation der Liebe, die sich in jedem von uns ereignet. Nicht nur an Weihnachten in Christus, was wir feiern und das auch gedenken, sondern in mir selber muss diese Liebe lebendig und sichtbar und begreifbar werden. Glauben im 21. Jahrhundert ist meiner Sicht her Plädoyer für ein aufgeklärtes Christentum, ist mir wichtig. Die Vereinbarkeit von Vernunft und Religion, das erlebe ich gerade im Religionsunterricht immer wieder, wie wichtig das ist, auch von Wissenschaft und Glaube. Kriege ich oft mit, Klimawandel oder irgendwas für Diskussionen, die wir haben. Nein, ich finde, es ist unverantwortlich, wenn man die Erkenntnisse der Wissenschaft außer Betracht lässt. Natürlich muss ich dann pflegen, wie kriege ich denn Glaube und Vernunft zusammen? Das wäre wieder ein eigenes Thema, können wir gerne mal reden. Ja? Wie kriege ich das zusammen? Eine Absage an Exklusivismus. Nein, die katholische Kirche ist, wissen wir seit langem, nicht mehr die alleinselig machende Institution. Es gibt ein Heil außerhalb der Kirche. Und diese eigene Relativierung, da haben wir es wieder, ist so wichtig, dass man anerkennt, es geht eigentlich um die Anschlussfähigkeit für alle Menschen guten Willens. Das ist etwas, was mich als Katholik schon ein wenig beruhigt, dass im Zweiten Vatikanum viele Konzilsdekrete adressiert sind an die Katholiken und an alle Menschen guten Willens. Heute haben wir immer wieder, ist immer wieder im Gespräch, die Koalition der Willigen. Ja, denke ich mir, 60 Jahre haben wir das schon mal gehabt. Und es ist richtig so. Alle Menschen guten Willens. Gut. Das ist ein wichtiger Punkt. So, jetzt gehen wir ein wenig über. Christlich-ethische Meinungsbildung. Wenn wir jetzt so ein sozialethisches Thema haben, wie Migration, sage ich mal, sind vier Punkte wichtig. Das erste ist, dieses Ethos der Bibel, das ich jetzt vorgestellt habe, zu berücksichtigen. Fachkompetenz ist wichtig. Was sagen die einschlägigen Fachleute dazu? Und da gibt's von verschiedensten Bereichen her, ob das die UNHCR ist, also die UN-Flüchtlingsorganisation, aber auch NGOs, ob das Brot für die Welt, Caritas, Diakonie, die haben alle wirklich Fachleute, Experten, die dieses Thema reflektieren und beleuchten. Und das ist für mich wichtig, ist maßgebend, dass ich auf das höre, diese Fachkompetenz. Rechtliche Bestimmungen muss ich anschauen, die spielen da auch eine große Rolle. Welches Rechtssystem haben wir denn? Und gerade um Migration, es ist noch gar nicht geklärt, was man unter Migration versteht, weil das so vielfältig ist. Es können Arbeitsmigranten sein, das kann rechtliche Migration sein, das kann illegale Migration sein, das kann Flüchtlinge sein, Asylsuchende. Da wird man gar nicht fertig. Und so dicht ist auch das Regelwerk von den rechtlichen Bestimmungen her. Und, finde ich auch wichtig, kirchliche Stellungnahmen dazu. Ich sage jetzt mal, Papst Franziskus hat viel rausgegeben, Leo genauso. Vielleicht haben Sie es mitgekriegt, Die erste Auslandsreise von Papst Franziskus, die ging nicht nach Europa oder nach Amerika, sondern das war demonstrativ nach Lampedusa, Insel im Mittelmeer, dort wo ein Friedhof ist für die Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrunken sind. Ja. Und noch immer ertrinken. Sind circa pro Jahr sind es circa 1500, 2000 Menschen, die jährlich im Mittelmeer drin ihr Leben lassen. Ja. Eine Schande, sage ich jetzt. Aber kirchlich ist das. Diese vier Punkte, das wären aus meiner Sicht, dann habe ich immer einen Rahmen, wie bei einem Bilderrahmen mit vier Seiten, dann habe ich einen Rahmen, wo ich mir selber ein Meinungsbild machen kann, wo ich sage, das wäre verantwortet für mich als Christ. Meilensteine der Menschheit, die Bibel nenne ich, die Charta der Vereinten Nationen 1945. Mensch, was war das? Die Gründung der Vereinten Nationen. Die Idee nach diesen zwei scheußlichen Weltkriegen im 20. Jahrhundert, eine Idee von einem runden Tisch, wo alle Nationen beisammensitzen und miteinander schauen, dass die Welt stabil und in Frieden bleibt. Das ist für mich Meilenstein. Ja, umso trauriger ist, wenn man jetzt miterlebt, wie schwach die UNO geworden ist. Dieser Guterres, der ringt wieder um Stabilität, aber also da ist sehr, sehr viel drin. Und das wäre ja noch das dritte Thema, was ich anschneiden muss, die Komplexität. Dann die Erklärung der Menschenrechte, ein Meilenstein. Gibt es dann die europäische Erklärung dazu. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, auch mit dem Asylgesetz, was da drin verankert ist. Asylrecht ist im Grundgesetz verankert. Das muss man sich vor Augen halten. Und der erste Satz im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist für mich Ethik in Poesie. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Welcher Staat hat so eine Verfassung? Also das bewegt mich jedes Mal, sage ich ganz ehrlich. Die Frage ist, wie man es umsetzt. Schwierig. Aber dass dieser eine Satz drin ist, und der soll da drin bleiben, weil das sowas gigantisch ist. Nächster Meilenstein ist sicherlich die Genfer Flüchtlingskonvention 1951, wo drin festgelegt ist, jeder Mensch, der fliehen muss, soll auch Schutz und Aufnahme erfahren. Wobei die Genfer Flüchtlingskonvention nicht für Binnenflüchtlinge gilt. Also wenn die in eigenem Land fliehen müssen. Die Gründung der Europäischen Union ist für mich ein Meilenstein. Ein Kontinent, der über Jahrhunderte in Krieg verfahren war, schafft es, friedlich zusammenzuleben. Und kein Wunder ist, dass die EU natürlich ein Anlaufspunkt für Flüchtlinge ist, weil die EU ein Garant für Frieden und Sicherheit ist. Nach wie vor, bei allen Unzulänglichkeiten. Ja. Die Charta von Paris von 1990 wird oft vergessen. Das war so ein Wendepunkt, das war eigentlich der Höhepunkt von der Politik in Europa, und zwar im Hinblick von den östlichen Staaten Russland, dass man mit der ehemaligen Sowjetunion einen Vertrag geschlossen hat, dass man keine Kriege mehr führt in Europa, sondern dass man die Probleme versucht, auf normativem Weg friedlich zu lösen. War ein Meilenstein. Heute sind wir wieder ziemlich weit weg davon. Ja. Und auch, ich nenne das auch, Klimaschutzabkommen, die so wichtig wären. Das sind für mich Meilensteine, weil hier überall Staaten beieinander sitzen und gemeinsam versuchen, das Leben wirklich friedlich, das Zusammenleben friedlich zu gestalten. Und in diesen Meilensteinen drin, und deshalb habe ich auch die Bibel an oberste Stelle hingeschrieben, da ist so viel biblisches Ethos drin, kann man sich gar nicht vorstellen. In verwandelter Form. diese Visionen, die in der Bibel anklingen, diese und auch die Rechte, die dann genannt werden, das steckt ganz viel Bibel drin. Da können wir stolz sein. Ja. Gut. Jetzt noch eins, genau. Ich habe zwei Themen gekriegt, Glaube und dann Migration. Als wenn das nicht reichen würde. Und wenn ich die zwei zusammennehme, kommt ein drittes Thema, nämlich die Komplexität. Das ist so komplex, das Thema, dass ich das kurz beleuchten muss. Vielleicht so die Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex. Wenn ihr Uhr hernehme, Uhrwerk, ich bin kein Uhrmacher, aber vielleicht hat jemand schon einmal hinten reingeschaut, also alte Uhr, schön mechanisch. Man sagt, das ist kompliziert. Für mich ist es zu kompliziert. Ja, dort der Schreiberl, da wieder die Unruhe und was weiß ich, was da alles drin ist. Es ist kompliziert. Oft ist Leben kompliziert, immer wenn jemand Kfz-Mechaniker ist, ist es kompliziert, manches. Aber machbar. Komplex ist anders. Komplex ist nicht so stabile Rädchen, also eigentlich so ein mechanisches System, was man aber durchschauen kann, sondern komplex ist, wenn alles noch dazu in Bewegung ist. Man kann vielleicht so wie ein Ameisenhaufen, wo man nicht weiß, wo rennt jemand hin oder wo läuft die Ameisen hin, wie funktioniert denn das Ganze. Und wenn man das nochmal hernimmt, die Politik, die wir derzeit geopolitisch erleben, ist immens komplex. Du kannst dich auf nichts mehr verlassen. Es ist alles in Bewegung. Geopolitisch, ganz kurz, Technokraten, die auf dem Vormarsch sind, die Welt im Aufbruch, ich denke jetzt an Digitalisierung, künstliche Intelligenz, was da in Bewegung kommt, komplex, wir wissen es nicht. Ja. Segen, Fluch, soll man mitmachen, wo grenzen wir uns ab? Ganz schwierig. Und dann auch so Technokraten, die daran verdienen, wie ein Elon Musk und was weiß ich noch ist, und die dann auch noch Politik betreiben und sich in andere Staaten einmischen, in die Innenpolitik, ganz schwierig. Dann die Autokraten, ob das jetzt China ist, Russland, ob das Amerika ist, die Welt in Aufruhr. Ja. Ich erschrecke da immer, was gerade in den USA jetzt los ist. Also mir sagt, was macht denn das auch mit uns? Das sind Staatsführer jetzt an der Macht, die mit einer Mentalität von Mördern, von Erpressern, von Räubern, von Vergewaltigern hantieren und das alles salonfähig. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es gesehen vor zwei Tagen, wie diese eine Frau da erschossen worden ist von den ISIL-Leuten oder die Äußerungen von Trump, die jeden Tag kommen zu Grönland. Wir brauchen das, wenn wir es nicht freiwillig kriegen, dann nehmen wir uns das. Nach dem Motto, bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Salonfähig. Die Welt in Aufruhr. Wie wird sich die Welt entwickeln? Geopolitisch. Und da gibt es einige gute Beobachter. Einen schätze ich sehr. Das ist der Politologe Münkert. Und er sagt, es ist total spannend. Wird es drei Lager geben oder fünf? Eine sogenannte Pentarchie. China, Russland, Amerika. Hoffentlich, dass sich Europa positionieren kann und Indien so als Zünglein an der Waage. Vielleicht läuft es auf das raus. Ja. Komplex. Und ich sage das, ich schweife deshalb so aus, weil Sie kriegen ja mit, ein Bundeskanzler Merz ist kaum mehr im eigenen Land. Der ist überall unterwegs. Und man weiß gar nicht, wo er zuerst handeln soll. Und wenn dann das Thema Migration kommt, steht es nicht auf der ersten Agenda. Was noch dazu kommt, ich habe vorhin vorgestellt, diese Meilensteine der Menschheit, da ist viel Regelwerk drin, vieles in Recht eigentlich gegossen, aber das Recht wird auf einmal weggewischt. Das Völkerrecht hat derzeit keinen Hüter mehr. Es gibt niemanden mehr, der das eigentlich gewährleistet, der das sicherstellt. Die Entmachtung des Rechts. Früher hat man von der Stärke des Rechts gesprochen und heute sagt man vom Recht des Stärkeren. schwierig. Quo vadis Europa? Wo ist der Platz von Europa da drin, in dem ganzen komplexen System? Innenpolitisch schaut es nicht besser aus. Wir wissen genau, jetzt kommen die Wahlen, heuer ist ein Wahljahr, geht's wieder los. Antidemokratische Parteien sind auf dem Vormarsch. Viele Wähler sind zunächst einmal gleichgültig gegenüber Politik, das wird auch festgestellt, man setzt sie wenig auseinander, auch mit Themen wie zum Beispiel Migration, darum freut es mich, dass Sie sich dafür interessieren. Ansonsten Gleichgültigkeit, man schaut, was hat der Staat einem zu bieten, und wenn ich nicht kriege, was ich will, dann gehe ich auf Konfrontation oder Erpressung. Wir haben das so ähnlich auch bei den Kirchen. Ich sage, diese Kirchenaustritte, die auch salonfähig sind, ja, ich denke mir immer, wie schnell geht es? Da passt ein Punkt, passt nicht. Vielleicht wird einmal blöd angeredet oder nicht einmal das. Irgendetwas passt mir nicht und dann wird sofort das ganze System in Frage gestellt und über Bord geworfen. Ich vergleiche das gern immer mit einem Garten. Die Leute haben keinen Garten mehr. In einem Garten ist auch einmal, da wächst dort mal Unkraut. Da ist einmal was drin, eine Wühlmaus oder sonst irgendwas, was nicht perfekt ist. Aber deshalb betoniere ich doch nicht den Garten zu. Und so ähnlich ist es bei uns schon, dass man dann wirklich dann sofort alles in Frage stellt, auch in der Demokratie, bei uns, bei Parteien. Man stellt immense Ansprüche, wie wenn unsere Politiker lauter Wunderfuzis wären. Und wenn es nicht geht, was ich mir vorstelle, dann wähle ich eine Protestpartei. Schwierig, ganz schwierig. Weil man nicht weiterdenkt, was passiert denn, wenn das andere nicht kommt. Dann gibt es einen Dexit, einen Austritt aus Europa, aus der EU. Und dann wird erst richtig alles zerflettert und wir haben die gleiche Situation, so ähnlich wie in Amerika. Kein Wunder, dass die Trumpisten bei uns in Deutschland so aktiv sind. Komplex. Quo vadis Deutschland? Wo gehst du hin? Auch hier. Ja. Das zwei Themen habe ich jetzt einmal abgearbeitet. Glaube, die Bedeutung von Glaube für mich, für mein Leben, wie ich mein Leben gestalte. Und ich sag's, und das ist eigentlich, das kann man zusammennehmen, je komplexer die Welt wird, desto wichtiger ist der Standpunkt. Und deshalb ist Glaube so wichtig. So wichtig wie eh und je, dass ich einen gut reflektierten, verantwortbaren Glaube habe, den ich auch kommunizieren kann, sag jetzt mal mit einem Bierfitzel. Ein Modell für mich, das trägt, das mich anleitet. Ja, dann komme ich zur Migration. Gut. Morgen endet die Weihnachtszeit offiziell. Das Bild kennt jeder. Am Ende, am Ausgang der Weihnachtszeit, die Flucht der heiligen Familie vor dem Herodes nach Ägypten. Eine sehr, sehr realistische Erzählung, ja, dass Jesus selber einer war, der fliehen musste mit seiner Familie. Aber Migration findet sich ja in der Bibel an mehreren Stellen. Es geht eigentlich schon los mit Abraham. Abraham war Migrant. Eigentlich aus Babylonien, aus Ur, bekommt er den Auftrag, Abraham, nimm deine Frau, deine Familie, deinen Besitz, zieh weg von hier in das Land, das ich dich zeigen werde. Und da macht sich der Vater des Glaubens auf den Weg. Ja. Der Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung, ganz wesentlich, wahrscheinlich die entscheidende Bibelstelle, sogar in der jüdischen Religion, unter unseren jüdischen Mitbrüdern, Mitschwestern, das zentrale Ereignis. Und im Judentum wird dieses Ereignis gelebt, als wenn es sich heute ereignen würde. Und deshalb feiern sie das auch so, gerade beim Pesachfest, wie sie das dann angehen. Und es gibt viele Bibelstellen, wo immer wieder daran erinnert wird, denkt daran, wir waren Fremde in Ägypten. Denkt daran, du warst auch ein Flüchtling. Du bist auch ein Flüchtling. Du bist ein Migrant. Diese Perspektivenwechsel taucht immer wieder in der Bibel auf. Dann würde ich auch noch das Exil nennen. Das kommt bei uns oft immer wieder mal zu kurz. Die Verbannung Israels in Babylonien, die babylonische Gefangenschaft. 6. Jahrhundert vor Christus. Irrsinnig prägend für die jüdische Theologie, aber dann auch für die Bibel. Auch hier das Erfahren von Macht, von Zerstörung, von Totschlag, Vergewaltigung, Misshandlung, Verschleppung, dann das Leben im fremden Land und dort das zentrale Motiv immer, behalten wir unserem Glauben bei. So wichtig alles ist, bleiben wir beim Glauben, dass wir den Glauben bewahren. Ja, das war das zentrale Motiv im babylonischen Exil. Und dann kehren sie zurück und bauen den Tempel wieder auf. Noch einer, den erwähne ich auch gern im Zusammenhang mit Migration in der Bibel, eine Fluchtgeschichte, nämlich der Paulus. Ja, als Paulus nach Damaskus, zunächst geht er nach Damaskus als Christenverfolger, dort dann dieses Erlebnis, wo ihm Jesus erscheint und auf einmal dieser Rollenwechsel kommt. Er kommt nicht mehr als Christenverfolger an, sondern er ist auf einmal, interessierte sich fürs Christentum und er hat auf einmal ein Gehör dafür und wird aber selber verfolgt. Auch Thema Christenverfolgung wäre auch ein eigenes Thema, schafft man nicht. Und dann lässt er sich aber über die Stadtmauer in einem Korb hinunter und flieht dann in die Wüste und dann nach Jerusalem. Ja, auch Paulus war ein Flüchtling. Also Flucht ist in diesem Buch, in diesem Fundament, eine Erfahrung, die durchwegs reflektiert wird, die festgehalten wird, und die uns immer wieder vor Augen gehalten wird. Ja. Jesaja bietet Zuflucht, so wie ein Schatten, der in der Mittagshitze schützt wie die Nacht. Versteckt die Vertriebenen, verratet die Geflüchteten nicht. Glaube und Migration. Ja. Die evangelische Kirche hat so ein Geheft rausgegeben, 10 Überzeugungen zur Flucht und Integration. Ich habe vorhin genannt, wenn ich so christlich-ethische Meinungsbildung vornehmen will, ein Punkt ist, ich schaue mir, was ist denn eigentlich schon da? Und es gibt eine eigene Flüchtlingskommission, auch von der evangelischen Kirche, gibt es katholisch auch, und das sind Experten, Fachleute, die biblische Situation reflektieren und dann auch die politische und dann ihre Überzeugungen dort festgehalten haben. Ja? Und das ist so, das kann man sich runterladen. Man findet das im Internet drin, kann es jedem empfehlen, wer sich da dafür interessiert. Ja? Gut. Ein paar so Punkte dazu. Ich habe es ein wenig so kürzer gemacht, weil es hat geheißen, nicht länger als eine halbe Stunde. Also wenn ich jetzt sagen, so Einstellung, Glaube, Migration, ich würde es jetzt ein wenig bündeln. Ich würde beginnen mit dieser christlich-ethischen Meinungsbildung, mit diesem Rahmen. Ich würde auf alle Fälle das christliche Menschenbild im Blick behalten. Die Würde jedes einzelnen Menschen, egal welcher Herkunft, welcher Rasse, auch gleich welcher Fluchtgrund oder Migrationsgrund dahinter ist, würde ich auch sagen. Das Ethos der Liebe im Blick behalten, dieses Modell, ja, dass wir ja nicht Gefahr laufen, dass wir ein Herz aus Stein kriegen, ein erkaltetes Herz, sondern dass unser Herz muss lebendig, warm und weich bleiben. Das ist so wichtig. Ein Christ mit einem kalten Herzen ist keiner, geht nicht. Ein Christ braucht ein warmes, lebendiges, hörendes Herz. Ja. Und diese Grundhaltung, die kann ich immer wieder einbringen. Und die Haltung der Barmherzigkeit, die ist viel wichtiger als, oder die christliche Antwort gegenüber Rigorosität. Kleines Beispiel, meine Schüler fragen mich immer wieder, ja, wenn ich in die Stadt gehe, da sind immer wieder so Obdachlose und die sammeln dann und ja, und dann kommen die Geschichten, die werden dann abgeholt mit dem Mercedes und dann fahren sie wieder weg. Und meine Antwort ist eigentlich immer gleich und das stimmt auch. Ich habe, wenn ich in die Stadt gehe, immer einen Zwicker dabei. 2 Euro. Und egal, ob der jetzt berechtigt oder unberechtigt sammelt für sein Leben, ist mir wurscht. Dann schmeiße ich wieder meinen Zwicker rein. Mir schaut's nicht, ist ja lieber kein Semi weniger. Aber wenn wir schon sündigen, hat zu mir mal ein alter Pater gesagt, dann durch Großzügigkeit und nicht durch Rigorismus. Und ich glaube, das ist wichtig. Bewahren wir uns ein warmes, lebendiges Herz. Ja. Aber wichtig ist auch, würde ich sagen, dass wir Christen politische Verantwortung wahrnehmen. Ich freue mich immer bis in die Knochen rein, wenn ich merke, es sind Politiker, egal in welchen Parteien die drin sind, die wirklich durchs Christentum beseelt sind. Ja. Und die diesen Standpunkt auch einbringen. Ich war immer so ein Fan von Thierse. Wolfgang Thierse, der hat mich immer so fasziniert. Der hat eine Power gehabt und eine Macht und, ja, oder auch die Vogelbrüder und so, das waren schon, die waren ziemlich vom Christentum, waren die schon durchseelt und durchlebt, da war ein Sauerteig dahinter. Wir brauchen Menschen, die sich politisch engagieren, die Verantwortung wahrnehmen und das heißt aber auch, nicht das Perfekte, anzustreben, knallhart, sondern wirklich auch schon ein Verständnis dafür schaffen, dass manche Entscheidungen jetzt nicht gehen. Ja. Demokratie, Wahrheit, wir sind der Wahrheit verpflichtet. Die Wahrheit wird euch frei machen, nennt's Paulus. Was für ein Satz. Die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht Fake News oder Stammtischparolen oder sonst was, sondern was ist Fakt? Schauen wir doch hin. Natürlich kostet das Arbeit. Ich muss einmal was lesen. Ich muss mich informieren. Was sind die Fakten, die dahinter stecken bei der Migration? Ja. Und auch, was ist Recht? Natürlich treten wir für den Schutz von Bedürftigen und von Minderheiten ein. Eine der schönsten Bibelstellen, denke ich, ist in Deuteronomium drin, wo es wirklich heißt, du sollst den Fremden lieben wie dich selbst. Nicht den Nächsten, sondern den Fremden. Der anders ist, der anders denkt, der andere Kultur mitbringt. Ja. Stellt uns aber vor groß, macht das Leben nicht einfacher, ist wieder komplex, wenn andere Kulturen, andere Denkweisen kommen. Ja. Gut. Global denken, lokal handeln. Ja, wir müssen global denken. Es reicht nicht mehr, in unserem engen, kleinen Rahmen zu denken. Wir müssen Zusammenhänge in den Blick nehmen. Deshalb habe ich auch vorher diese Ausschweifung gemacht, weil dies uns auch betrifft. Die Frage der Integrationsfähigkeit von unserer Gesellschaft ist eine sehr heikle Frage. Hängt mit Ressourcen zusammen, mit finanziellen, aber auch mit personellen Ressourcen. Jetzt, wenn ich höre zum Beispiel, sag jetzt mal, bei uns in Mühlhausen sind Menschen aus anderen Ländern auf der Flucht oder sind da bei uns untergebracht, dann heißt es sicherlich konkret auch, dass wir Wir müssen schauen, wie wir diese Menschen bestmöglich integrieren. Und das ist ein Knochenjob. Bei manchen gelingt's, bei manchen gelingt es gar nicht. Und das ist schon eine sehr ressourcenaufreibende Angelegenheit. Ja. Schöpfung bewahren ist auch ein wesentlicher Teil, dass man Fluchtursachen reduziert. Leben retten an den Grenzen, das ist für mich ein Skandal schlechthin. Aber man arbeitet ja dran. Aber dass man gerade diese Boat People von diesen, sag ich jetzt mal, 2000 Leute, die jährlich da ertrinken, das ist ein Skandal. Ja. Das müssen wir uns vor Augen halten. Das kann nicht die Lösung sein. Und dann versucht man es halt mit anderen Modellen. Es gibt ja so Experten, dass man sagt, okay, wir schauen, dass man möglichst, dass man die Leute nicht weit weg auch von der europäischen Grenze, vom Mittelmeer, dass man denen nicht klar macht, es muss andere Möglichkeiten geben von Schutz für diese Menschen. Heimat bieten, Integration, ja, das habe ich schon angesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das Integration. Wenn uns also vieles mit den Migranten steht und fällt mit der Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft, finde ich. Dazu gehört Sprache, Arbeit, menschliche Kontakte, Vereine gehören dazu, spielen da eine ganz große Rolle. Ich finde, wir haben ein großes Potenzial und es gibt eine große Bereitschaft, die aufzunehmen. Aber man müsste, in manchen Dingen müssen wir es auch wirklich erleichtern. Also gerade was Arbeit anbelangt, Jobbörsen, lokal, also auf Landkreisebene oder so, das wäre eine große Hilfe, dass wir die Leute möglichst schnell in die Arbeit bringen. Es ist ja noch eins, wenn wir bei der Komplexität sind. Die Bevölkerungsentwicklung, das wissen Sie ja selber, bei uns, die ist dermaßen schauderhaft. Wir brauchen Zuwachs. Wir haben zu wenig Kinder, wir haben zu wenig Nachwuchs. Wir brauchen an allen Ecken mehr Menschen bei uns, die dann einmal auch ja, die Arbeit übernehmen, die auch das Rentensystem erhalten, Sozialsystem erhalten. Wir brauchen Menschen von außen. Plädoyer für Pluralität. Wenn ich sage, es kommen Menschen mit anderer Religion, anderer Kultur, dann bringt es schon auch Herausforderungen mit sich. Sie können sich erinnern an diese leidige Äußerung von Bundeskanzler Merz, Stadtbild. Na, oder was? Der Merz war's. Oder was der Söder? Der Merz war's. Stadtbild, ja. Total kontraproduktive Vereinfachung, ja, und wird auch den Menschen so nicht gerecht. Nichtsdestotrotz bringt diese Pluralität für uns Herausforderungen mit sich. Absolut. Ich sage jetzt einmal, was machen wir, wenn einmal, wie es jetzt in New York ist, jetzt Muslime, Bürgermeister, ja. Das kann uns bei uns auch sein. Ja. Ich denke, diese Vielfalt ist erstens einmal in Zeiten der Globalisierung unvermeidbar. Es ist eine Riesenchance. Es ist eine Herausforderung. Aber es hat auch Grenzen. Und es hat vor einigen Jahren eine Diskussion gegeben, und zwar, und da war immer so der Punkt, der Begriff Leitkultur im Raum gestanden. Und den hat man verteufelt. Ich bin, sag ganz ehrlich, ich bin für eine Leitkultur. Pluralität, Vielfalt, aber mit Leitkultur. Warum? Weil das Grundgesetz für mich Leitkultur ist. Weil die Menschenrechte für mich Leitkultur sind. Wir brauchen eine Leitkultur. Und zwar jeder Mensch, der in unserem Land lebt, muss anerkennen, dass die Würde von anderen, ob das eine Frau, Kind, wie auch immer ist, unantastbar ist. Ich finde, diese Leitkultur brauchen wir. Und dazu, glaube ich, haben wir Christen einen großen Auftrag und eine große Verantwortung, dass wir genau diese Leitkultur, dass wir die wach halten, dass wir die lebendig halten, auch einfordern und aber auch wirklich auch weiter transportieren. Senfkorn. Mit einem Senfkorn beginnt diese Vision vom Reich Gottes. Egal, was für Thema das ist. Die Liebe ist wie ein Senfkorn. Und das Wenige, was wir tun können, wenn wir das machen, dann bauen wir mit an dieser Welt, die von Frieden, von Leitwerten geprägt ist, sodass jeder Mensch unabhängig seiner Herkunft, seiner Hautfarbe, auch in Frieden leben kann. Der Glaube ist ein tolles Fundament, das uns beflügeln soll, dass wir wirklich die Liebe in die Welt hinaustragen. Danke für die Aufmerksamkeit.